Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Der Ausbau der Elektromobilität wird nicht nur im öffentlichen Raum in Form von Ladesäulen sichtbar. Um die ambitionierten Ausbauziele zu erreichen, braucht es auch private Ladeinfrastruktur. Und so entsteht an der Schnittstelle von Energie- und Wohnungswirtschaft ein wichtiges Wachstumsfeld. Aber wie sind hier die aktuellen Entwicklungen? Wie weit sind wir mit Lademöglichkeiten in Unternehmen? Und welche Rolle spielt die Wohnungswirtschaft? Mein Name ist Tobias Böcklein und über diese Fragen spreche ich heute mit Konrad Benze, Leiter und Co-Founder von ChargeHere, dem Innovationsprojekt der NBW, und mit Johannes Brotführer, dem CEO und Gründer von Eliso, den herstellerunabhängigen Spezialisten für Ladeinfrastruktur. Hallo Herr Benze, hallo Herr Brotführer.
Hallo zusammen.
Ja, hallo zusammen.
Das Angebot an E-Autos steigt ja ständig an, die Zulassungszahlen ebenso, und dieses Jahr bringen weitere Hersteller neue interessante Fahrzeuge auf den Markt. Und entsprechend steht natürlich auch der Ausbau von Ladeinfrastruktur immer stärker im Fokus. Herr Brotführer, wie sehen Sie bei Eliso die aktuelle Entwicklung in Deutschland? Was macht der öffentliche und der private Ladeinfrastrukturausbau? Gibt es dort vergleichbare Rekorde wie jetzt bei den Zulassungszahlen für Elektromobilität?
Ja, ich glaube, in unserer Branche ist der Ausbau genauso schnell wie der Zulauf bei den Autos. Mhm. Speziell ja durch die Förderung, die jetzt rausgegeben wurde, ist im privaten Bereich eine große Nachfrage festzustellen. Aber auch auf der Unternehmensseite hat sich vielleicht auch still und heimlich doch die letzten Jahre viel getan. Und viele Unternehmen haben das Thema in Angriff genommen und sich mit Ladeinfrastruktur versorgt. Mhm. Also man kann schon sagen, dass die Ladeinfrastruktur vielleicht am Anfang vielleicht sogar ein bisschen voraus war, bis die Autos dann produziert und ausgeliefert werden konnten, jetzt aber die Autos nachgeholt haben und jetzt, glaube ich, im Gleichschritt weiter nach vorne gelaufen werden kann.
Mhm. Auf die Fördermöglichkeiten kommen wir am Schluss des Gesprächs nochmal zu sprechen. Herr Benze, viele neue E-Autofahrer wollen ja auch daheim laden, ob jetzt im Eigenheim oder in der Mietwohnung. Wie laufen hier aus Sicht von ChargeHere die Entwicklungen?
Offen gesprochen sehe ich hier eine starke Diskrepanz, je nachdem, wo man wohnt als E-Mobilist oder E-Mobilistin. Wenn es sich um ein Einfamilien- oder ein Zweifamilien- oder ein Reihenhaus handelt, hat man durchaus die Möglichkeit, am eigenen Stellplatz aktuelle Fördermittel abzugreifen und relativ zügig mit dem Elektroinstallateur eine eigene Wallbox, eine eigene AC-Wallbox zu installieren. Ganz anders aber sieht das dann aus in den Mehrfamilienhäusern oder Wohnquartieren. Oder auch in Altwohnanlagen, Altbestand ohne eigene Tiefgaragen, mit den quasi den Laternenparkern, die man auf den Großstädten findet. Hier sind durchaus Schwierigkeiten gegeben zum Aufbau eigener Ladeinfrastruktur. Das ist zwar im Laufe des Jahres jetzt auch gefördert worden durch das neue Gesetz, was erlassen worden ist, dass man zumindest in Wohneigentumsgemeinschaften schneller zu einer eigenen Ladeinfrastruktur kommen kann. Nichtsdestotrotz gibt es da durchaus Komplexitäten, was das Thema Netzanschluss angeht bei einem großen Gebäude. Und dann natürlich für die armen Laternenparker in den Städten gibt es aktuell keine Möglichkeiten, AC-Ladeinfrastruktur selbst aufzubauen. Man muss da sozusagen auf öffentliche Ladeinfrastruktur zurückgreifen. Insofern sehe ich das durchaus unterschiedlich, je nachdem, wo eben die eigene Wohnfläche ist, auf der man dann eine eigene Ladeinfrastruktur mit einsetzen möchte.
Ja, ich habe jetzt das Glück, dass ich eine eigene Einfahrt habe, in der auch eine Wallbox angebracht ist für mein Elektromobil. Das Ding hat auch einen Schlüssel, damit niemand unbefugt meinen Strom anzapft, der da von der Solaranlage runterfließt. Aber eigentlich könnte doch genau das Gegenteil sinnvoll sein, Herr Brotführer, nämlich, dass andere in meiner Einfahrt laden können, wenn ich nicht da stehe, und somit den Überschussstrom direkt in ihre Autos laden. Wie könnte sowas organisiert sein? Könnte da irgendwie Zugang und Abrechnung geschickt erfolgen? Oder gibt es vielleicht sogar schon eine App dafür?
Ich finde das prinzipiell gut, weil eigentlich muss ja für alle das Anliegen sein, dass die Nutzung und die Ladezeit maximal ausgenutzt wird. Und wenn da schon eine Ladestation hängt, dann soll die auch von möglichst vielen E-Autofahrern genutzt werden können. Mhm. Ich glaube, man muss da tatsächlich unterscheiden, dass der Zugang geregelt sein muss. Das heißt, oft ist es halt durch ein Tor, einen Zaun, eine Schranke oder irgendwie abgegrenzt, diese halböffentlichen Ladepunkte. Und man muss dazu sagen, dass man sich auch bewusst sein muss, dass wenn man die Station teilt, was ja auch wirklich ehrenwert ist, dass sie dann einem selber aber dann halt auch nicht jederzeit zur Verfügung steht. Also wir hatten die Situation, dass wir das dann zum Beispiel mit einem Hotel besprochen haben und der gesagt hat, klar, kann ja dann auch für die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Dann war aber halt auch klar, dass wenn ein Hotelgast dann zu der Zeit kommt und die belegt ist, dann ist die halt auch zu Recht von irgendeinem anderen Elektroautofahrer belegt. Mhm. Und der Hotelier hat mit der Entscheidung, sich eine Ladeinfrastruktur anzuschaffen, dann halt nachher trotzdem seinen Hotelgast vertrösten müssen, dass da jetzt gerade jemand anderes lädt. Das heißt, es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, dass es natürlich sinnvoll ist, die Nutzung zu maximieren. Gleichzeitig verliert man damit halt auch seine exklusive jederzeit Garantie auf die Ladestation.
Ja. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht rausgehört, ob es schon eine App gibt. Gibt es sowas wie Airbnb für Ladesäulen oder sowas?
Also ich kenne verschiedene Unternehmen, die so einen Vorstoß gewagt haben. Die haben das teilweise mit einer App, teilweise mit, glaube ich, auch einem Token damals irgendwie gelöst. In großem Maße kenne ich das noch nicht. Es gibt eben ein paar Vorstöße, die da gerade laufen.
Okay. Herr Benze, viele Autos, E-Autos stehen natürlich die meiste Zeit nicht zu Hause in der Einfahrt, sondern auf dem Firmenparkplatz des Arbeitgebers. Warum sollte sich ein Unternehmen Ladeinfrastruktur für ihre Mitarbeiter zulegen? Können Sie uns ein paar Punkte nennen, die das besonders attraktiv gestalten, im Unternehmen zu laden oder wenigstens das Laden zu ermöglichen?
Also grundsätzlich hat man im Unternehmen eine sehr ähnliche Herangehensweise wie auch im privaten Umfeld. Das Fahrzeug steht dort sehr lange, während des gesamten Arbeitstages, sei denn man ist Außendienstmitarbeiter oder viel unterwegs. Entsprechend kann man diese langen Standzeiten sehr gut nutzen, um das Fahrzeug aufzuladen. Und wie eingangs erwähnt, gibt es ja durchaus Bewohnerinnen von Immobilien, die nicht die Möglichkeiten haben, eigenen AC-Ladeinfrastruktur aufzubauen. Mhm. Und wenn man dann als Arbeitgeber die Möglichkeit schafft, sozusagen am Arbeitsplatz das Fahrzeug zu einem günstigen AC-Ladetarif aufzuladen, steigt natürlich in Zukunft die Resonanz und also insbesondere das Image des Arbeitgebers entsprechend auf, weil das natürlich durchaus ein Vorteil sein kann, wenn man dann am Arbeitsplatz zumindest sein Fahrzeug aufladen kann, wenn das dann zu Hause schon nicht geht. Mhm. Insofern wird das Thema immer wichtiger werden für die Arbeitgeber. Ferner sehe ich das aber aktuell sehr stark auch getrieben durch das Thema Flottenentwicklung, Elektrifizierung der eigenen Flotte, seien es Dienstfahrzeuge oder eben allgemein genutzte Flottenfahrzeuge. Man hat schon die Begünstigungen der Besteuerung, 0,25% für reine E-Fahrzeuge, 0,5% für Plug-in-Hybride. Und Stück für Stück wird sich das durchsetzen. Und entsprechend ist natürlich auch wichtig für die Nutzer dieser Fahrzeuge, dass sie dann am Arbeitsplatz auch die Fahrzeuge laden können. Also für mich ist es eine Frage der Zeit, bis wann sich dann ein Unternehmen damit auseinandersetzt. Wichtig ist, dass wenn man sich als Unternehmen damit auseinandersetzt, dass man es eben systematisch macht und auch für die kommenden Jahre plant und nicht nur Ad-hoc-Aktionen für ein Jahr quasi ins Auge fasst.
Genau, wenn jemand jetzt das plant für die kommende Zeit, eben die Aufbau einer Ladeinfrastruktur in seinem Unternehmen, gibt es da von Ihrer Seite so eine Art Checkliste, auf was man da achten müsste?
Wir bieten so eine Checkliste an. Grundsätzlich würde ich 4 Punkte nennen, die durchaus wichtig sind neben den allgemein offensichtlichen Punkten. Der erste wären sowas wie die Eigentumsgesamtkosten, also die Total Cost of Ownership für eine Ladeinfrastruktur im Rahmen des Betriebs dieser Ladeinfrastruktur auch. Dann natürlich die technische Zuverlässigkeit, die Verfügbarkeit der Ladepunkte, dass sie auch genutzt werden können. Weiter Punkt ist die einfache Funktionalität für die Nutzerinnen, für den Nutzer. Und zum Schluss, und das ist, denke ich mal, auch ein sehr erheblicher Aspekt, ist es die Zukunftssicherheit. Also wie zukunftssicher ist diese Wallbox, die ich einbaue? Spricht sie die Standards der Zukunft? Der Markt der E-Mobilität ist frisch. Mhm. Die Standards sind teilweise noch gar nicht alle so ausgeprägt. Und es sind viele Normen, die wir schon auf dem Horizont erkennen können, die in den kommenden Jahren kommen. Und man möchte ja nicht nach 1 oder 2 Jahren seine gesamte Wallbox widersetzen, wenn man damit rechnet, dass man 20, 30, 40 oder mehr Wallboxen aufbaut. Mhm. Insofern sind das für mich die 4 wesentlichen Punkte, die ich sozusagen sehe als Entscheider im Unternehmen, die man betrachten sollte. Daneben ist es natürlich wichtig, auch die unterschiedlichen Stakeholder abzuholen. Das gibt sicherlich externe Stakeholder. Das kann der Netzbetreiber sein, es können Behörden sein, es kann ein Elektroinstallateur sein. Aber es gibt immer auch interne Stakeholder. Mhm. Und das ist neben dem Facility- und Flottenmanagement durchaus auch das Controlling, Finanzentscheidungen, der Einkauf und dann aber auch nicht zu vernachlässigen, die Personalabteilung und die Arbeitnehmervertretung. Man möchte ja dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin Strom verkaufen im Wesentlichen. Mhm. Das heißt, man muss sich überlegen, zu welchem Preis man denn die Kilowattstunde ansetzt, die da verladen wird. Und das sind Themen, die kann man durchaus zu Beginn schon mal angehen, wenn man so ein Gesamtkonzeptprojekt leitet im Feld Ladeinfrastruktur. Die Kommunikation hin zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist auch sehr wichtig in dem Kontext.
Mhm. Mir fällt gerade ein, dass ich, als ich lange in Berlin war, eigentlich die schnellsten Ladesäulen, die ich gesehen hatte, standen an Supermarktketten. Und da war das auch noch umsonst. Lohnt sich das, wissen Sie das, für die Supermärkte, da diesen Strom umsonst anzubieten?
Ja, also es lohnt sich. Und die NWW treibt das auch als Energieversorgungsunternehmen aktiv voran. Im Normalfall tragen wir die kompletten Kosten der Installation und auch des Betriebs dieser DC-Ladeinfrastruktur an solchen interessanten Standorten. Das liegt einfach daran, dass es da zum gewissen Durchfluss kommt an Kilowattstunden und das entsprechend spannend ist und auch für die großen Ketten, die sowas anbieten können, je länger natürlich der Nutzerinnen und Nutzer in der Ladeinfrastruktur in dem jeweiligen Geschäft verweilt, umso mehr wird normalerweise an Umsatz generiert. Mhm. Und das korreliert ganz einfach Ladezeit mit Umsatz, sage ich mal.
Vielleicht eine Gretchenfrage zwischendurch. Wer von Ihnen beiden fährt eigentlich selber ein Elektrofahrzeug und wo laden Sie?
Ja, dann fange ich mal an. Ich fahre seit 2016 ein elektrisches Mountainbike mit Straßenbereifung und ich lade im Normalfall bei mir zu Hause, weil der Akku durchaus auslädt. Ansonsten haben wir bislang kein eigenes Fahrzeug. Mhm. Ich gehöre quasi zu der Generation, die bislang in einer Großstadt wohnt und ohne Fahrzeug auskommen kann.
Dem kann ich mich tatsächlich anschließen, dass ich nämlich auch als Stadt Stuttgarter gar kein zwingend eigenes Fahrzeug habe und brauche. Mhm. Trotzdem habe ich mit meiner Partnerin einen Audi e-tron, den wir uns da noch teilen, und in der Firma fahren wir dann den Renault Zoe, das heißt auch ein rein elektrisches Auto. Mhm. Kann ich fahren oder darauf zugreifen, aber tatsächlich ist für mich auch noch immer noch dieses Thema, es braucht natürlich elektrische Fahrzeuge, aber im Zweifel muss man sich auch fragen, ob es so viel Fahrzeuge braucht. Ja. Und wenn es dann auch weniger Fahrzeuge werden, egal ob elektrisch oder Benzin, dann ist es auch was gewonnen.
Da ist natürlich auf jeden Fall was dran. Wo Sie sich auf jeden Fall mit auskennen, sind natürlich die ganzen unterschiedlichen Möglichkeiten von Ladesäulen und Wallboxen. Eliso hat ja mit der Plattform Cosmix vor wenigen Tagen eine Plattform gelauncht, auf der Elektropioniere, Installateure und Unternehmen ganz prima einen Überblick bekommen über das aktuelle Angebot. Man kann dort die Produkte verschiedener Hersteller perfekt vergleichen. Ja, welche Art von Ladeinfrastruktur wird denn aktuell im halböffentlichen und im privaten Raum besonders nachgefragt? Oder mal anders gefragt, welche Eigenschaften von Ladesäulen sind für die Nutzer am wichtigsten?
Genau, Cosmix ist die größte Plattform für Ladeinfrastruktur in Europa. Es sind mehr als 700 Modelle von Wallboxen und Ladestationen zu finden und lassen sich dort, wie Sie es gesagt haben, gut vergleichen und nach technischen Daten filtern. Aktuell wird am meisten so die typische AC-Wallbox nachgefragt, mit zwei Ladepunkten, die eichrechtskonform ist und damit auch abrechenbar ist. Der Vorteil ist, man kann mit einer Einheit, also einer Wallbox, zwei Ladeparkplätze schaffen. Von daher ist das so, würde ich mal sagen, der Standard, der aktuell nachgefragt wird. Aber auch das Interesse an DC-Ladestationen nimmt auf jeden Fall spürbar zu. Generell braucht es noch viel mehr Ladepunkte in Deutschland, sowohl im privaten wie im öffentlichen Bereich. Mhm. Ich habe dazu kürzlich auf LinkedIn eine Umfrage gestartet und nach einigen hundert Teilnehmern, mehrheitlich aus der Branche, zeigt der aktuelle Stand der Umfrage annähernd eine Gleichverteilung. Also es gibt gar nicht so einen wirklich klar erkennbaren Trend, sondern es ist sowohl der weitere flächendeckende Ausbau an AC-Ladeinfrastruktur, aber auch der Ausbau an DC-Ladeinfrastruktur an Autobahnen immer noch wichtig und notwendig.
Wenn ich Sie gerade mit dem Überblick dran habe, eigentlich mein größtes Problem ist, ich habe ja eine Solaranlage und mein Auto ist ein Geschäftsauto und jetzt soll ich das abrechnen irgendwie. Jetzt wird aber meistens gleichzeitig Sonnenstrom eingeladen und noch vom Netz dazu bezogen. Gibt es irgendeine Wallbox, die das tatsächlich darstellen kann, woher gerade der Strom kommt und deswegen in welchem Mix der da in mein Auto fließt und was der dann eben kostet?
Also meiner Meinung nach ist das gar nicht mal so ein Wallbox-Thema, sondern eher ein Thema der Messung. Das heißt, man muss sehr sauber messen, welche Stromquelle während des ganzen Ladevorgangs für den Ladevorgang verantwortlich ist. Und wenn das ein nur Ladevorgang aus Sonnenstrom ist, dann ist es auch wieder sauber. Mhm. Wenn es eben gemixt ist, dann ist es wichtig zu unterscheiden, wie viel aus Netz und wie viel aus der PV-Anlage gekommen ist. Mhm. Deswegen, ich glaube, die Abgabe an das Auto über die Wallbox ist da der kleinste Punkt, sondern es muss eben auch schon bei der Messung des Stroms, der über die PV-Anlage kommt, richtig gemessen werden und richtig, also wir nennen es Trittmengenabgrenzung, richtig aussortiert werden, woher der Strom kommt, mit dem das Auto jetzt geladen wurde. Es gibt einige Wallboxen, die sagen, sie sind an ein System andockbar, das dann genau diese Messung macht. Also ich glaube, da ist eher die Frage, welche Schnittstellen bietet diese Wallbox dann? Aber wirklich wichtig dabei ist die Messung. Wo wird gemessen und wie viel Strom ist dann eben aus welcher Quelle ins Auto geflossen?
Okay, ja, das war nur ein praktisches Anwendungsbeispiel sozusagen. Ja, Herr Benze, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, gerade für die, die jetzt neu sich eine Ladeinfrastruktur zulegen und investieren wollen, spielt natürlich oft eine wichtige Rolle, dass es auch staatliche, kommunale Fördermöglichkeiten gibt. Und ChargeHere hat dazu einiges an Wissen angehäuft. Können Sie unseren Hörern da noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben?
Ja, mache ich sehr gerne. Grundsätzlich sind wir ein föderalistisch geprägtes Land. Entsprechend gibt es sehr unterschiedliche Fördermöglichkeiten. Man kann da meistens auf der Bundesebene schon mal beginnen. Beispielsweise vom BMWI gibt es durchaus Förderprogramme, die eingereicht werden. Man kann dann nochmal differenzieren bei den Förderprogrammen zwischen reinen Förderprogrammen, wo wirklich das Geld so fließt, oder dann noch verbunden mit einem Forschungsauftrag. Da gibt es durchaus auch unterschiedliche Programme. Runtergebrochen dann je Bundesland gibt es dann nochmal wieder eigene Förderprogramme. Zu nennen sind hier beispielsweise für Baden-Württemberg Input 2.0. Das ist dann ein Förderprogramm verbunden mit einem Forschungsaspekt. Es gibt aber auch für Unternehmen Förderprogramme, die sind meistens koordiniert über die jeweiligen Landesbanken. In Baden-Württemberg ist es die L-Bank mit dem Charge@BW-Programm. Meine Empfehlung hier, man muss sich schon mal mit auseinandersetzen, welche Förderung man abgreift. Man muss sich die Frage stellen, ist man bereit, auch in den Forschungsaspekt gemeinsam mit einer Hochschule oder einer akademischen Einrichtung einzugehen? Mhm. Und für alle allgemein verfügbar ist aktuell noch die KfW-Förderung. Da bekommt man bis zu 900 Euro als Zuschuss zur eigenen Wallbox und Installation. Da ist mein Wissen, dass die Fördersumme sehr schnell ausläuft. Sie wurde jetzt nochmal erweitert. Man hat aber die Möglichkeit, einfach erstmal die Förderung zu claimen, jetzt. Und wenn man dann schafft, in den nächsten 9 Monaten eine Wallbox zu installieren und auch zu bekommen. Die Hersteller sind da auch ziemlich hinterher, die Wallbox noch liefern zu können, und die Nachfrage ist hoch und die Lager leer. Also es kann durchaus zu Lieferengpässen kommen. Muss man auch beachten, dass man einen Ökostromtarif dazu nimmt, und dann kann man jetzt, sage ich mal, sich jetzt schon mal über die KfW diese Förderung sichern und für die Zukunft, also für die kommenden 9 Monate, dann absichern und die aufbauen. Deswegen für alle privaten Anwendungen würde ich eben diese KfW-Förderung aktuell empfehlen.
Vielleicht zum Schluss eine Frage an Sie beide. Was denken Sie, sind die neuesten Neuigkeiten auf dem Markt? Was wird die Technik sein, die vielleicht disruptive Innovation noch bringt dort? Ist da was in Sicht, was Sie vielleicht jetzt schon absehen können?
Als disruptive Innovation sehe ich induktives Laden. Mhm. Das bedeutet, dass das Auto ohne Kabel geladen wird, was für den Kunden deutlich komfortabler ist. Mhm. In der nahen Zukunft sehe ich noch die Möglichkeit, bei der Bezahlung und Anmeldung an einer Ladestation, dass da neue Technologien und Möglichkeiten zum Einsatz kommen. Bei Wallboxen und Ladestationen werden sich Produkte für die einzelnen Anwendungsfälle etablieren. Also speziell zum Beispiel beim Laden zu Hause oder am Arbeitsplatz mit langen Standzeiten brauchst du eine niedrige Ladeleistung. Mhm. Und am Supermarkt oder an der Autobahn, wo es schnell gehen muss, da wird die Ladeleistung hoch sein. Und so werden sich, glaube ich, auch die Produkte noch spezialisieren. Und es wird nicht so dieses typische Standard eins für alles geben. Mhm. In 10 Jahren werden wir vermutlich auf diesen Tag zurückblicken und nochmal schmunzeln, weil an Autobahnen dann 500 kW normal sind und wir hoffentlich bis dahin viele 100.000 Ladepunkte aufgebaut haben, von denen dann auch einige induktiv sind.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, als Sie von 500 kW gesprochen haben, oh Gott, das macht ja die Batterien kaputt, aber wer weiß, wie die Batterien dann aussehen, Herr Benze.
Ja, ich ergänze da noch, also jetzt vom hier in die Zukunft betrachtet, vielleicht für uns sehr spannend, als Hersteller von Ladeinfrastruktur, die ISO-Norm 15118. Wieso so spannend? Man muss sein Fahrzeug dann nur noch anschließen, und der Authentifizierungsprogramm erfolgt über das Fahrzeug automatisiert und der Ladevorgang kann beginnen. Das heißt, diese ganzen lästigen Authentifikationsprozesse, sei es mit einer RFID-Karte oder per App oder womöglich noch über einen externen Zahlungsdienstleister mit Kreditkarte, fallen dann irgendwann in Zukunft hoffentlich bald weg. Und dann kann man das Auto wirklich verstehen wie sein Mobilfunkgerät. Mhm. Man legt sozusagen den Elektromobilitätsprovider ein, die SIM-Karte, und entscheidet sich dann für einen. Und man kann dann überall laden, man muss sich einfach noch einstecken und das Laden geht los. Im nächsten wichtigen Aspekt, es ist noch das Thema Vehicle-to-Grid, also den Einsatz der Batteriespeicher der Fahrzeuge im Rahmen der Netzplanung und der Netzsicherheit. Momentan erleben wir es ja so, dass da noch durchaus eine Verschlossenheit herrscht, weil, Sie haben es angesprochen, die Batterien durchaus ein heikles Kriterium in einem Fahrzeug sind und man ja auch gewährleisten will, dass über die 8 Jahre Nutzungsdauer eines Fahrzeugs, durchschnittliche Nutzungsdauer, die Batterien auch das hergeben, was sie versprechen. Insofern spielt, glaube ich, keiner so gern mit den Batterieleistungen und Möglichkeiten. Und dann das Thema induktives Laden ist natürlich dann nochmal angenehmer, da muss man noch nicht mal mehr ein Kabel einstecken. Ich denke, alles wird kommen, es ist einfach nur eine Frage der Zeit.
Also eine Sache habe ich ja jetzt schon mit meinem amerikanischen Elektroauto, wenn ich dann an die entsprechende Ladesäule fahre, erkennt das tatsächlich mein Auto und ich muss keine Karten und Bezahlungsmöglichkeiten mehr weiter vorhalten. Ganz herzlichen Dank, Herr Benze, Herr Bootführer, vielen Dank für die interessanten Informationen.
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke Ihnen für das schöne Interview.
Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen hat dieses Gespräch ebenso gefallen und Sie gut informiert. Wenn ja, dann können Sie sich auch über Charge Here unter chargehere.de und Eliso unter eliso.io im Internet erkundigen und weitere Informationen einholen. Wir sehen uns bei einem der nächsten Podcasts. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein.
Weitere News und Informationen finden Sie auch online auf der Webseite der Power to Drive Europe, der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität. Ab April auch mit der neuesten Marktübersicht Ladesysteme zum kostenlosen Download. Infos unter www.powertodrive.de.